Pflegegeplänke, der True Crime Podcast.
So, bist du ready?
Warte, das ist hier, mein Monk macht das nicht mit, das muss genau mütig sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegegeplänke. Hier ist Nikolas.
Und hier ist Uschi.
Oh, der Esel nennen sie mir zuerst. Nein, hier ist genau, Uschi und
der
Nikolas.
Esel. Der Esel heißt Nikolas, ich heiße Uschi.
Wir heißen euch herzlich willkommen. Uschi, wie geht es dir?
Ja, ganz gut.
Was macht das Lernen?
Ja, ich lerne jeden Tag. Ich lerne gerade für den, also Klausur letzte Woche, jetzt wieder eine und, ne, also, ja, du siehst meinen Tisch, wie es hier aussieht.
Uschi schreibt eine Klausur nach der anderen.
Ja.
Gut, dann, ja, starten wir in den heutigen Fall. Heute wird es sehr prekär. Kleine Inhaltswarnung. Wir behandeln heute die Themen sexueller Missbrauch und Vergewaltigung an älteren Menschen. Wer nicht so gut mit diesem Thema zurechtkommt, sollte die Folge vielleicht nicht alleine hören oder sie am besten überspringen.
Ja.
Starten wir mal. Ich habe die Folge selber das Monster auf Station genannt. Es geht um Torben S. Schauplatz ist ein Pflegeheim. Das Pflegeheim liegt inmitten der etwa 3000 Einwohner großen Stadt Ennepetal. Es ist ein idyllischer Ort, der am namensgebenden Fluss Ennepe liegt. Das freundlich wirkende Haus bietet rund 100 Menschen Platz und lässt viel Raum, um dort seinen Lebensabend zu verbringen. Kinder und Ehepartner wissen ihre Angehörigen in Sicherheit und verlassen sich darauf, dass es ihren Lieben gut geht. Doch ein Altenpfleger nutzt zu einem das sichere Gefühl und zum anderen die Hilflosigkeit der dort lebenden Menschen aus. In seinen Nachtdiensten, immer dann, wenn es am ruhigsten ist, betritt er die Zimmer der Bewohnerinnen und vergewaltigt sie. Er dokumentiert seine Taten mit Filmen und Bildern. Ja, damit steigen wir ein in unsere heutige Folge. Wie gesagt, es geht um Torben S. Torben S. ist ein 51-jähriger Altenpfleger. Er war dort in dem Haus angestellt. Über ihn selber habe ich nicht viel gefunden, außer dass er Familienvater ist, also verheiratet und einen 11-jährigen Sohn, oder zu dem Zeitpunkt war der Sohn 11 Jahre alt, ist nie aufgefallen, war immer sehr hilfsbereit und auch kompetent, aber es gab jetzt nichts im Vorfeld. Er ist auch nie straffällig gewesen vorher.
Na gut, die Bewohner konnten ihn ja auch großartig nicht verpetzen, ne? Wenn die dement waren, alt, dement, oder waren die alle nicht, oder doch dement?
Doch, also er hat sich schon gezielt Bewohnerinnen rausgesucht, die, die sich nicht wehren konnten, die nicht in der Lage waren, Hilfe zu äußern oder um Hilfe zu rufen, weil sie a, entweder so stark demenziell eingeschränkt waren, dass sie das, also so hofft man, dass sie es gar nicht so wahrgenommen haben.
Hm. Ja gut, in dem Moment, wenn sie es schon wahrgenommen haben, aber es ist ja halt, ne, dann wird es wahrscheinlich anschließend aus dem Gedächtnis wieder raus gewesen sein.
Zu einem das und die Experten bzw. der Staatsanwalt und die Anwälte gehen davon aus oder hoffen, dass dieses Gespür für Recht und Unrecht einfach tatsächlich nicht mehr da ist durch die Demenzerkrankung. Also, ja. Das ist immer so die Hoffnung. Aber er hat sich gezielt Frauen rausgesucht, die ja entweder durch einen Schlaganfall so sehr eingeschränkt sind, dass sie das nicht äußern konnten, oder halt durch die Demenz. Er war in dem Seniorenheim unter anderem für die Betreuung und die Pflege der Senioren verantwortlich. Und ja, zwischen April 21 und Juni 23 soll er dann mehrere Bewohner sexuell missbraucht haben, in vielen Fällen sogar mehrfach. Es gab mal einen kleinen Verdacht, da dann eine Bewohnerin hat ihrem Schwiegersohn, also ihm gegenüber geäußert, dass nachts immer ein Mann ihr Zimmer kommt, aber er hat halt diesen Aussagen jetzt keine Bedeutung gegeben, weil seine Schwiegermutter halt auch an Demenz leidet oder gelitten hat. Und er auch gesagt hat, dass sie oft wirres Zeug spricht, deswegen ist man dem jetzt nicht so nachgegangen und Ja, deswegen konnte er so weitermachen.
Macht man ja auch nicht, ne? Ich sehe das ja mal mein Papa, also der hat ja auch, ist ja auch hochgradig demenzkrank und wenn der mir Geschichten erzählt, das kann man ja gar nicht für voll nehmen. Also das ist ja eine reine Fantasiewelt, in der er da lebt. Und wenn solchen Menschen das dann passiert, dass sie vergewaltigt werden, nimmst du ja automatisch nicht für voll.
Ich glaube, es ist auch nicht so einfach. Natürlich sollte man vielleicht, oder wenn ich jetzt in der Situation wäre und ich hätte einen Angehörigen im Altenheim und ich weiß, der hat Demenz oder ist an Demenz erkrankt, würde ich jetzt, glaube ich, nach so einem Fall vielleicht doch mal versuchen, genauer hinzuhören oder zwischen den Zeilen zu hören. Aber wie du das schon sagst, oft sind es tatsächlich Äußerungen, wo man einfach dann im Gespräch so abtut. Ja. Naja, da redet ja eh nur wirres Zeug.
Ich kann ja auch noch ein Beispiel nennen. Also ich hatte ja auch eine alte Schulfreundin von mir, der Mama, der ging es ähnlich, also eigentlich genauso. Die war auch im Altenheim drin. Ich glaube, sie war auch demenzkrank, da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Und die wurde damals, also in diesem Heim sind auch Vergewaltigungen vorgekommen. Und sie sagte mir, dass ihre Mutter, wenn dieser Pfleger, der da auch angeklagt wurde hinterher, ins Zimmer kam, dann ist ihre Mutter immer ganz ausfallend geworden und sie konnten sich gar nicht vorstellen, warum sie überhaupt auf einmal solche Ausdrücke in den Mund genommen hat. Und im Nachhinein stellte sich dann halt auch raus, dass dieser Pfleger auch Frauen vergewaltigt hat, ältere Damen. Und ihre Mutter war aber schon verstorben und dann ging es darum, ob die obduziert werden sollte, jetzt nochmal im Nachhinein oder nicht.
Das ist ein gutes Beispiel, weil man dann einfach auch daran erkennt, egal wie sehr die Menschen oder die Personen eingeschränkt sind in ihrer Demenz, ist es vielleicht doch wichtig, dass man das vielleicht nicht unterschätzt, was da noch so, also wenn sie so reagiert, hat sie ja einen Grund, also wird sie auch irgendwas mitbekommen haben.
Ja, auf jeden Fall, ne?
Sonst hätte sie ja nicht so reagiert.
Denke ich auch mal. Ja. Auch wenn der Geist nicht mehr klar ist, aber irgendwo, es ist ja ein Erlebnis, ne?
Ja.
Was abgespeichert wird.
Ja, da haben wir eben schon drüber gesprochen, also er hatte halt leichtes Spiel, weil die Menschen oder die Damen oder die Frauen so sehr eingeschränkt waren, entweder in ihrer Demenz oder durch einen Schlaganfall. Er hat sich ja, wie gesagt, die Frauen bewusst rausgesucht, so stark eingeschränkt waren, dass sie nicht groß um Hilfe rufen konnten oder gar nicht in der Lage waren, auch wirklich tatsächlich verbal zu sprechen. Also es gibt ja auch Schlaganfallfälle, wo dann das Sprachzentrum getroffen ist. Die können nicht mehr sprechen oder nicht mehr adäquat sprechen. Und diese Frauen hat er sich bewusst rausgesucht. Letztendlich wurde er entdeckt oder wurden seine Taten entdeckt. Also ein Arbeitskollege hat ihm damals, also er hat das meistens in den Nachtdiensten gemacht, weil es dann ja am leisesten war oder weil halt nicht so viel Publikumsverkehr war, dass er erwischt werden konnte. Und ein Arbeitskollege hat ihn dann nachts in dem Zimmer einer Bewohnerin erwischt. Er war gerade dabei, die Bewohnerin auszuziehen und er stand schon nackt mit irrigiertem Penis am Bett und beugte sich gerade drüber, als der Kollege in das Zimmer kam und er hat wohl zu dem Kollegen gesagt, er soll ihn nicht verraten. Der Kollege hat das auch erstmal intern nur gemeldet und
also ich hätte eigentlich sofort schon die Polizei gerufen und ihn auch nach Hause geschickt, also
ich glaube, das wäre auch mein erster Impuls gewesen, tatsächlich zu sagen, komm, pack deine Klamotten, geh nach Hause.
Ja.
Und ich hätte dann auch die Polizei gerufen in dem Moment, weil offensichtlich ist, was er vorhatte.
Ja, klar. Also wenn ich da schon mit runtergelassener Hose und irrigierten Penis stehe.
Ja.
Huiuiui.
Ein paar Tage später erhielt die Tochter von der besagten Frau, wo er in dem Zimmer war, einen anonymen Anruf. Und ihr wurde am Telefon gesagt, dass ihre Mutter Opfer einer sexuellen Missbrauchs ist und sie sollte dem mal nachgehen. Es liegt sehr nahe, dass das natürlich der Arbeitskollege gewesen ist, der ihn erwischt hat, aber es ist nirgendwo zu ersehen. Also es war anonym, man weiß nicht, wer das gewesen ist, aber das schlussfolgere ich daraus. Und fast zeitgleich gab es dann auch nochmal einen anonymen Brief, der auch an die Tochter über oder über die Tochter an die Polizei kam, wo dann auch nochmal die Vorwürfe geschildert worden sind. Und daraufhin wurde er dann festgenommen und im Juli 23 dann in U-Haft genommen.
Ich finde, sowas braucht man gar nicht anonym machen. Das kann man auch offiziell machen. Aber gut, dass es überhaupt zur Anzeige gebracht wurde. Ja, generell,
das stimmt. Also, weiß ich nicht. Ja, ich hätte es auch nicht anonym gemacht, aber ja, im Endeffekt muss das,
ja, glaube ich, schon irgendeinen Grund gehabt haben. Ja.
Aber du hast recht, es ist gut, dass überhaupt das gemeldet wurde. So, die Frau von Torben S. hat sich natürlich selbstredend nach Bekanntgaben oder Bekanntwerden der Vorwürfe von ihm getrennt. Sie hat dann auch relativ schnell die Scheidung eingereicht und war auch bereit, vor Gericht auszusagen. Und das war auch gut so, denn ihre Aussage vor Gericht war wichtig gewesen, weil Torben S. sie in der U-Haft oder hat ihr aus der U-Haft einen Brief geschrieben, in dem er ihr quasi eine Teilschuld mitgegeben hat an den Taten. Also er hat ihr in dem Brief vorgeworfen, dass das eheliche Sexleben ja quasi zum Erliegen gekommen ist und er dadurch dann Potenzprobleme hatte. Und also das finde ich, ich bin erwischt worden, man hat mich in U-Haft genommen, dann muss ich aber auch den Arsch in die Hose haben und sagen, ja, es war scheiße, was ich da gemacht habe.
Also ich jetzt als Feministin, ich kriege dann gleich eine 48er Halskrause, Scheiße bauen und dann seiner Frau das noch in die Schuhe schieben, weil die böse mit ihm nicht schlafen wollte. Also da muss ich ganz tief gerade durchatmen.
Also als ich das gelesen habe, ich fand das ganz, ganz, ganz schlimm, sich mit so einem Vorwand aus der Affäre zu ziehen oder zum Teil und dann aber auch noch seine Taten zu erklären mit sowas.
Also das ist ja voll aus, ne? Die Frau ist schuld, weil ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Ich musste jetzt andere Frauen vergewaltigen, weil meine nicht will.
Genau.
Ich muss atmen.
Nein, das ging auch nicht in meinen Kopf, auch bis heute nicht. Aber das sollte nicht die einzigste Entschuldigung bleiben, die er vorgebracht hat. Weiter schreibt er in dem Brief, dass er, dass auch Frauen in einem Pflegeheim durchaus sexuelle Bedürfnisse hätten. Das ist richtig. Das ist auch nicht auszuschließen. Also egal, in welchem Alter man ist, hat man mit Sicherheit noch sexuelle Bedürfnisse. Aber er schreibt, die habe er versucht zu befriedigen, diese sexuellen Bedürfnisse der alten Frauen. Wo ich dann aber an einem Punkt bin, also egal in welchem Krankheitsbild ich stecke, egal wie alt ich bin, sexuelle Bedürfnisse, das haben wir auch in der Ausbildung gelernt, die sind da und die sind auch wahrzunehmen, aber es ist nicht meine Aufgabe, sie so in dem Umfeld zu befriedigen.
Ja, vor allen Dingen, also wenn da eine von den Damen ein sexuelles Bedürfnis hätte und hätte ihnen dann gesagt, so komm, kleines Schäferstündchen, dann hätte ich ja noch gesagt, okay. Aber das ist ja reine Vergewaltigung gewesen. Ja. Er weiß, sie haben das ja nicht geäußert und er weiß ja nicht, ob sie das in dem Moment hatten.
Ganz genau.
Also das gibt ihm ja nicht das Recht, nur weil er meinte, die hätten, dass er die dann einfach da vergewaltigen darf.
Genau, also darauf wollte ich nämlich hinaus. Also selbst wenn da irgendwelche, wenn da sexuelle Bedürfnisse da sind, wie du schon sagst, sie haben sie nicht geäußert. Teilweise konnten sie sich ja auch nicht äußern. Und er hat es dann hinterher als Win-Win-Situation beschrieben. Das heißt, er hatte Sex.
Für ihn Win-Win.
Ja, er hatte Sex. Ja, der Win-Win, also nach seinen Erklärungen hin, soll es ja dann für beide Parteien eine Win-Win-Situation
also,
gewesen sein.
Also er meinte
sein.
Ja, ne, sie hätten jetzt ihre Bedürfnisse bekommen. Und aber eigentlich war es ja nur allein für ihn, weil, ja.
Und ich finde es ziemlich, nicht nur schade und auch sehr traurig, ich finde es sehr erbärmlich, seine Taten mit solchen Äußerungen zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, das ging mir nicht in den Kopf rein.
Also man sieht ja dann auch, wie uneinsichtig er ist. Er hat ja überhaupt keinen, also nur er ist ja nicht schuld.
Nein, er hat
alle anderen, also er, die alten Damen wollte er ja nur befriedigen, glücklich machen. Seine Frau ist es in Schuld, dass er es gemacht hat, dass er fremdgegangen ist.
Genau.
Aber er ist unschuldig, also ganz schlimm.
Ja, es kam dann zur, ich glaube, 2 Verhandlungstage waren angesetzt, die haben aber auch dann gereicht und an dem zweiten Verhandlung, es war auch ein sehr großes Aufkommen, also nicht nur, dass Medien da waren, sondern Angehörige waren da gewesen, ehemalige Arbeitskollegen waren, es war eine öffentliche Verhandlung und an dem zweiten, an dem, also bevor die das Urteil quasi bekannt gegeben wird, hat ja der Angeschuldigte oder Angeklagte immer noch die letzten Worte und er hat dann mit leiser und brüchiger Stimme gesagt, dass er sich für sein Handeln schämt. Mhm. Und dass er sich halt bei allen entschuldigen möchte und würde es gerne ungeschehen machen.
Obwohl, das bezweifle ich. Ich denke mal, das war auch dann nur auf sein Urteil hingemünzt. Wenn man nämlich dann da so ist und man hat dann so ein paar Jährchen aufgebrummt. Ja, ich würde sagen, holl leise.
Aber auf der anderen Seite, ohne jetzt ihn in Schutz zu nehmen, finde ich es aber den Angehörigen oder auch den Opfern gegenüber, also viele schweigen dann ja wirklich von Anfang bis Ende und sagen gar nichts. Und er hat auch in den Verhandlungstagen den ersten Verhandlungstag hat er geschwiegen. Mhm. Sein Anwalt hat dann aber auch bekannt gegeben, dass er sich dazu aber noch äußern möchte. Und das hat er dann aber schriftlich durch seinen Anwalt verlesen lassen. Also er hat sich ja quasi dazu geäußert. Und was genau habe ich nicht rausfinden können. Das wäre für mich nochmal interessant gewesen, was er jetzt den Opfern bzw. den Angehörigen sagen wollte, die dann im Nachhinein das Ganze zumindest irgendwie verstehen können. Also nicht entschuldigend, aber dass sie zumindest, ja, wie soll ich sagen, also wenn jetzt ein Angeklagter wirklich so gar nichts sagt, also ich habe andere Fälle, da sind Menschen getötet worden und die Angehörigen wissen bis heute nicht, wo ihre verstorbenen Angehörigen sind, weil die Leiche verschleppt wurde und in der Verhandlung oder in den Verhandlungstagen einfach auch nicht gesagt wurde, wo er sie begraben oder was auch immer hat. Ne? Und hier in dem Fall ist es so, er hat sich geäußert, ich hätte gerne gewusst, was er geschrieben hat, dass es dann vielleicht hinterher allen etwas klarer wird. Ist ja auch so ein Teil des Abschließens dann irgendwann.
Wobei, also wenn ich mich jetzt so in die Lage vom Vergewaltigungsopfer reinsetze oder auch von den Angehörigen, also da würde mir jetzt eine Entschuldigung auch, also ich würde eigentlich, das wäre mir egal, ob der sich entschuldigt oder nicht, weil ich glaube nicht, dass jemand, der solche Taten vollbringt, das auch wirklich einsieht, dass er da einen Fehler gemacht hat. Also ich wollte eigentlich nur, dass der gerecht bestraft wird.
Ja, natürlich, klar.
Alles andere würde mich nicht interessieren. Aber wie du schon sagst, jetzt gerade beim Mordopfern ist es schon wichtig zu wissen, wo ist mein Angehöriger, allein schon um das, dass es einem auch bewusst wird, dass der gar nicht mehr da ist, um Abschied zu nehmen. Ne? Das ist da auch sehr wichtig, ja.
Insgesamt wurden ihm 15 Taten nachgewiesen. Er hat auch wie ich eingangs schon geschrieben habe, einiges gefilmt und fotografiert. Das wurde hinterher gefunden, als man seine Wohnung durchsucht hat. Das hat ein bisschen gedauert, bis man da alles ausgewertet hat und bis man die Opfer auch tatsächlich zuordnen konnte. Mhm. Aber mit diesem Film und Fotomaterial konnte man ihm 15 Opfer nachweisen. Wobei aber der Staatsanwalt davon gesprochen hat, dass die Zahl weitaus höher liegen mag.
Ja,
und man auch davon ausgehen muss, dass er das schon in anderen Einrichtungen vorher gemacht hat. Da ist es aber nie aufgeflogen. Aber da sind die Experten sich sicher, dass das weitaus mehr Menschen oder mehr Frauen gewesen sein müssen. In diesem Fall sind die 15 nachgewiesen worden und er wurde zu, jetzt muss ich überlegen, 11 Jahren. Genau, 11 Jahre und 8 Monate wurde er.
Das war mal eine bisschen höhere.
Genau, 11 Jahre, 8 Monate wurde er verurteilt und es wurde ihm auch ein lebenslanges Berufsverbot ausgesprochen.
Richtig.
Wobei ich dann immer noch so bin, also nicht nur das Berufsverbot, ja, er darf halt nicht mehr arbeiten, aber ich hätte dann, glaube ich, noch einen drauf. Ich weiß nicht, ob das damit einhergeht, obwohl ja, ich glaube, ein Berufsverbot ist auch gleichzustellen mit einer Entziehung der des Staatsexamens.
Ja,
bin
das
mir
auf aber,
ich doch. Bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Also ich glaube schon, weil du bist ja jetzt verurteilt worden. Ich glaube in solchen Fällen.
Ich glaube allein schon durch die Verurteilung selber wird dir das Staatsexamen aberkannt, das stimmt. Ja, heute kurz und knapp. Ich konnte auch nicht so viel herausfinden, weil es immer nur Berichterstattungen waren. Ich musste aber auch mal gucken, dass ich die Quellen, die ich gefunden habe, verifizieren konnte. Das heißt, dass ich dann noch andere Quellen finde, die das Gleiche oder ähnlich Gleiches sagen. Ich wollte jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Also ich als gelernter oder ehemaliger Altenpfleger kann das nicht nachvollziehen, weil das, egal ob das jetzt alte Menschen, alte kranke Menschen sind oder Junge oder Kinder sind, das sind mir anvertraute Menschen, Schutzbefohlene. Und diese Menschen vertrauen mir, dass ich mich um sie kümmere, dass es denen gut geht, dass sie sich sicher fühlen können. Auch wenn ich jetzt mich dazu entschließe, in ein Altenheim zu ziehen, dann tue ich das ja, weil ich vielleicht zu Hause nicht mehr zurechtkomme, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch erwarte ich ja eine gewisse Sicherheit da. Ja. Und wenn dann aber die Bedrohung von innen kommt und nicht von außen, finde ich, das macht es das Ganze noch mal schlimmer.
Ja. Aber auch als Angehöriger, ne? Du denkst, deine Angehörigen sind dann da in Schutz, dein Vater, Mutter, wer auch immer, ne, sind gut aufgehoben und dann kommt hinterher sowas dabei weg. Das stelle ich mir für die auch ganz schlimm vor. Die machen sich ja wahrscheinlich auch Vorwürfe, ne?
Ja. Was mir gerade noch einfällt, bevor ich das vergesse, wir haben ja jetzt schon mehrere Fälle gehabt, wo Verantwortliche ganz klar versagt haben, wo Sachen nicht weitergegeben worden sind. Zum einen können wir hier nur mutmaßen, dass der Kollege, der ihn erwischt hat, auch tatsächlich der Schwiegertochter oder der Tochter Bescheid gegeben hat. Aber auch die Einrichtung selber hat sofort nach Bekanntgabe der Vorwürfe, also nachdem er verhaftet wurde, ist an die Öffentlichkeit getreten und hat allen zugesagt oder versichert, dass sie alles daran tun werden, dass das aufgedeckt wird, dass sie ganz eng mit den Behörden, also mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten und es diesmal tatsächlich richtig gemacht wurde.
Ja, mal nichts vertuscht wurde, ne?
Richtig.
Wenn man das jetzt, unsere anderen Fälle waren ja echt oft so, ne, dass dann Verdachtsfälle waren, die wurden entlassen, noch ein gutes Zeugnis ausgestellt.
Genau.
Gott sei Dank ist das hier nicht so.
Ja. Nein, das möchte ich ganz klar sagen. Also es ist nicht immer so, es geht auch andersrum und das hat mich sehr gefreut zu lesen, dass die Einrichtung, in der das passiert ist, aber ganz klar gesagt hat, wir beziehen dazu Stellung und wir werden alles daran tun, dass das schnellstmöglichst irgendwie aufgeklärt worden ist. Und somit kommen wir zum Ende, zum heutigen Fall.
Aha.
Wie gesagt, kurz und knapp. auch heute möchte ich wieder, dass wir mit guten Gedanken aus diesem Fall rausgehen.
Ja.
Außer den ganzen vielen Klausuren, die du schreibst, hast du irgendwas geplant für nächste Woche?
Eine Klausur schreiben? Nein, ich habe noch nichts geplant. Also jetzt morgen eventuell mal einen kleinen Spaziergang machen mit ein paar Freundinnen, mit meinem lieben Hund.
Wuff.
Und also ich habe mir ja vorgenommen, sonntags nicht zu lernen. Das reicht, wenn ich das in der Woche mache.
Das denke ich auch, ja.
Mein Kopf braucht auch mal Erholung, von daher.
Einfach mal nichts tun.
Ja, genau.
Ja, bei uns wird momentan das Badezimmer renoviert. Es ist jetzt, geht jetzt so langsam in die Endphase. Heute werden die Bodenfliesen gefliest und ich habe schon Handtücher neu gekauft. Ich habe schon so Sachen wie Klopapierinhalter, Klobürste neu gekauft.
Alles passend zu den Fliesen?
Ja, das eher schwarz, aber dadurch, dass wir ja, wir haben uns bei den Fliesen klassisch dunkle Fußbodenfliesen, helle Wandfliesen. Ich habe so, so mintgrüne Handtücher gekauft. Kannst du mal jetzt spielen mit den Farben. Aber damit beschäftige ich mich momentan so ein bisschen, dass das Badezimmer jetzt hoffentlich bald fertig
wird.
Ich kann es nicht mehr sehen. Ist überall Dreck, es ist überall Staub.
So Baustelle im Haus.
Nur am Saugen, nur am Wischen. Man möchte es ja auch sauber haben, weil man schleppt das in die ganze Bude.
Ja,
ne?
Ja.
Wenn du da oben nicht sauber machst oder in dem Flur oben. Obwohl der Fliesenleger, den wir haben, also echt tipptopp, der hat seine Baustelle immer picobello aufgeräumt, wenn wir da reinkommen.
Ja, so
oder auch unten vor der Haustür. Da schneidet er die Fliesen. Es wird alles beiseite geräumt. Sein Werkzeug steht alles. Also, habe ich so noch nicht gesehen.
Ordnung ist die halbe Arbeit.
Richtig. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, ich danke auch.
Dir auch vielen lieben Dank, Uschi.
Ja, auch lieber Nikolas. War mal wieder sehr schön mit dir.
Ja. Wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Ja.
Wenn ihr, ja, Fallvorschläge habt oder Kritik, natürlich nur konstruktive Kritik.
Anregungen.
Anregungen, was wir vielleicht ändern können. Dann lasst uns das gerne wissen. Ihr erreicht uns über Instagram und über TikTok. Facebook auch, wobei Facebook immer so ein, ja, da läuft es nicht ganz so gut, aber über die drei Kanäle könnt ihr uns finden. Einfach nach Pflegegeplänkel suchen, dann findet ihr uns schon. In dem Sinne,
Uschi schönes und, Wochenende.
Genau, Uschi und Nico sind raus. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Tschüss.
Mal. Ciao.
Pflegegeplänkel, der True Crime Podcast.